Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Donald Trumps ganz eigene Meme-Aktie, den Absturz der Mutter aller Meme-Aktien und den ungebremsten Aufstieg von Renk. Im Thema des Tages werfen wir einen Blick auf den Siegeszug der ETFs und in der AAA-Idee erklären wir euch das lukrative Geheimnis amerikanischer Convenience-Stores.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter
und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Donnerstag, der 28. März und wir wünschen euch einen beharrlichen Start in den Tag. Am besten so beharrlich wie der DAX gestern. Da stieg der Deutsche Leitindex auf das 6. Rekordhoch in Folge. Er schloss mit einem Plus von 0,5% bei 18.477 Punkten. Ja, und damit baute der DAX den Gewinn seit Jahresbeginn schon auf mehr als 10% aus. Und auch der MDAX kletterte kräftig und zwar um 0,8% gestern. Aber zum langen Osterwochenende könnte jetzt eine Kurslücke drohen. Am Freitag kommen ja die sehnsüchtig erwarteten Inflationsdaten aus den USA. Ja, und darauf können die deutschen Märkte dann erst am Dienstag wieder reagieren.
Ja, das stimmt. Die Aussicht auf langfristig sinkende Zinsen der US-Notenbank Fed treibt die Börsen ja nahezu ununterbrochen auf neue Allzeithochs. Auch an der Wall Street, da lief es gestern ziemlich ordentlich. Der Dow, der stieg um ganze 1,2%, der Nasdaq immerhin um 0,5%. Ja, nur einer konnte dieser Börsenperformance noch die Show stehlen. Unglaublich, wer soll es anderes sein als Donald Trump? Wir haben ja schon über den ersten Börsentag der Trump Media and Technology Group gesprochen. Und gestern ging es gleich munter weiter. Die Aktie, die kletterte an ihrem zweiten Handelstag nochmal um mehr als 14%. Tja, vielleicht sehen wir da ja gerade die Entstehung einer neuen Meme-Aktie.
Apropos Meme-Stock, da ging es für eine andere gestern ziemlich abwärts, nämlich die von GameStop. Das ist ja sozusagen die Mutter aller Meme-Aktien. Der US-Videospielhändler, der hat enttäuschende Zahlen vorgelegt. Die wachsende Konkurrenz durch Online-Anbieter und sparsamere Kunden ließen den Umsatz im abgelaufenen Quartal um rund 20% einbrechen. Die Aktie verlor daraufhin auch rund 15%.
Ja, in Deutschland, da stand vor allem die Konjunktur im Fokus. Die Bundesrepublik, die steuert wohl auf ein zweites Jahr in Folge ohne wirkliches Wirtschaftswachstum zu. Die führenden Forschungsinstitute, die haben da gestern ihre Prognose drastisch zusammengekürzt und rechnen 2024, also fürs laufende Jahr, nur noch mit einem Plus von 0,1%. Ja, also eigentlich mit einer Stagnation. Und die Hoffnung, die liegt jetzt darauf, dass nächstes Jahr dann alles besser wird. Und auch gab es wieder mal Kritik an der Bundesregierung, wie schon zuletzt. Die Ampelkoalition, die trage einfach zur Verunsicherung von Unternehmen bei, hieß es da.
Das Rüstungsunternehmen Renk, das belegt das, was wir schon zu Wochenbeginn thematisiert hatten. Der Börsenneuling, der hat von der weltweiten Aufrüstung profitiert und so viele Aufträge eingesammelt wie nie zuvor. Der Auftragseingang, der legte im vergangenen Jahr nämlich um ein Drittel auf knapp 1,3 Milliarden Euro zu. Auch der Umsatz verbesserte sich und zwar um 9% auf 926 Millionen Euro. Ja, und auch der Gewinn stieg leicht. Tja, und erst vor wenigen Wochen an die Börse gegangen, gibt's schon eine Dividende für die Renk-Aktionäre, nämlich 30 Cent pro Aktie. Die kostet aktuell etwa 37 Euro und machte gestern einen Plus von mehr als 15%.
Ja, und gestern, da haben wir ja schon über die Shopping-Laune bei ASOS gesprochen. Jetzt geht's bei H&M weiter. Die Frühjahrskollektion, die kam wohl ziemlich gut an und deshalb fiel auch das abgelaufene Quartal besser aus als erwartet. Der Betriebsgewinn, der legte von 725 Millionen schwedischen Kronen im Vorjahreszeitraum auf fast 2,1 Milliarden Kronen zu. Das sind umgerechnet etwa 180 Millionen Euro. Und das Management, das kündigte zudem an, im laufenden Jahr weltweit rund 250 Filialen zu renovieren. Unter anderem bei dir in Berlin und auch bei mir in New York. Und die H&M-Aktie, die legte daraufhin ebenfalls um mehr als 15% zu.
Tja, dann bleiben mir jetzt noch die Termine so kurz vorm Osterwochenende in der Kryptobranche. Da geht heute doch nochmal ziemlich die Post ab. Das Strafmaß im Verfahren gegen Sam Bankman-Fried wird nämlich verkündet, den Ex-Chef der insolventen Kryptobörse FTX. Zahlen gibt es nur wenige, unter anderem von Flatex, DEGIRO, Dermafarm legt auch eine Bilanz vor und Behrensen von der Bundesagentur für Arbeit. Da kommen die Arbeitsmarktstatistik für März und der chinesische Handyhersteller Xiaomi bringt sein angekündigtes E-Auto auf den Markt. Und dann heißt es endlich, hoch die Hände, langes Wochenende.
Das Thema des Tages.
Laurin, du hast die 1990er Jahre ja nicht bewusst erlebt, aber unser lieber AAA-Kollege Daniel Eckert schreibt, dass wir derzeit an den Börsen goldene Zeiten wie zuletzt eben in eben diesen 1990er Jahren.
Naja, also ich kann mich schon an die 90er erinnern. Ich bin ja 1995 geboren und entsprechend war ich zumindest Ende der 90er schon im Kindergarten.
Ja, die berühmten Kindergartenerinnerungen. Jedenfalls hat das damals nicht so gut geendet. Die Blase des neuen Marktes ist ja ziemlich spektakulär geplatzt und auch jetzt fragen sich viele, wie lange das eigentlich noch gut geht. Aber Daniel vertritt die These, dass es diesmal so schlimm nicht kommen muss und das liegt daran, dass es heute ETFs gibt, mit denen sich die Anleger ja viel einfacher breit aufstellen können als in den 90er Jahren.
Und Daniel hat da exklusiv und vorab die Ergebnisse einer Auswertung der ING bekommen, die diese These stützt. Die ING ist ja gerade bei Privatanlegern ziemlich beliebt und die Bank hat sich mal angeschaut, wie 2,5 Millionen Kunden eigentlich ihr Geld anlegen. Anonymisiert versteht sich da. Und die Ergebnisse, die wollen wir euch heute einfach mal im Thema des Tages präsentieren.
Für die Auswertung wurden die letzten 5 Jahre betrachtet. In dieser Zeit waren bei der ING immer noch die Einzelaktien die dominierende Asset-Klasse bei den Kunden. 51% steckten ihr Geld in Anteile einzelner Unternehmen. Aber die ETFs, die holen laut der Untersuchung rasant auf. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, glauben die ING-Analysten, dann könnten die Indexfonds die Einzelaktien in den kommenden Jahren sogar überholen.
Man kann da jetzt sogar schon einen Generationenunterschied sehen. Also bei den jüngeren Anlegern, da liegen die ETFs jetzt schon vorn. Bei den älteren, da dominieren eben noch die Einzelaktien. Besonders beliebt sind die Indexfonds bei jungen Frauen zwischen 25 und 34 Jahren. Da machen sie jetzt schon rund 60% des Depotvolumens aus. Und schaut man sich alle Depots über Geschlechter- und Altersgrenzen hinweg an, da machen ETFs rund 1/3 des Volumens aus.
Es gibt auch noch andere Unterschiede zwischen den Geschlechtern, hat die ING festgestellt. Frauen haben im Durchschnitt 16.000 Euro in Wertpapieren angelegt. Das sind 11.000 Euro weniger als die Männer, die auf einen Schnitt von 27.000 Euro kommen. Dafür waren die Frauen beim Anlegen etwas erfolgreicher als die Männer. Sie haben im Durchschnitt eine Rendite von 15,4% erzielt.
Ja, den Erfolg insgesamt der ETFs dürften auch die Sparpläne ermöglichen, die es ja seit einigen Jahren gibt, mit denen man dann zu vorher festgelegten Zeitpunkten eben regelmäßig investiert, statt zu versuchen, das richtige Timing zu erwischen. 4 Millionen ETF-Sparpläne gibt es hierzulande schon, hat das Portal Extra ETF herausgefunden. Und im Durchschnitt werden bei jeder Sparplanrate 163 Euro angelegt, also gar nicht mal so wenig, finde ich.
Ja, hätte man weniger erwartet. Gerade für Anfänger sind ETFs ein guter Einstieg und wir versuchen hier ja auch immer wieder diejenigen mitzunehmen, die vielleicht gerade erst starten. Deshalb hier nochmal ein paar Klassiker, die ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr schon eine Weile dabei seid. Der Klassiker schlechthin, das sind natürlich ETFs auf den MSCI World. Darin werden 1500 börsennotierte Firmen aus aller Welt abgebildet. Allerdings mit einem starken Übergewicht auf die USA. Bekannt ist zum Beispiel der iShares Core MSCI World ETF.
Ja, und beliebt sind auch ETFs, die den US-Tech-Index Nasdaq abbilden. Da gibt es zum Beispiel den Invesco EQQQ Nasdaq 100 ETF. Wer auf Tech jetzt nicht nur aus den USA, sondern aus aller Welt setzen will, der kann sich mal den Xtrackers MSCI World Information Technology ETF anschauen. Und in einen Korb europäischer Aktien kann man investieren, wenn man den Xtrackers Stocks Europe 600 kauft. Ja, und wer sich für Firmen interessiert, die den Schwerpunkt auf Dividenden legen, für den könnte der Fidelity Global Quality Income etwas sein.
Und man kann mit ETFs nicht nur auf Aktien von Unternehmen setzen. Es gibt auch Indexfonds, die aus einem Korb von Unternehmensanleihen bestehen. Da kann man sich beispielsweise den iShares Global Corporate Bond ETF mal anschauen oder auch den Vanguard Euro Corporate Bond ETF. Wie die Namen schon sagen, der erste enthält Anleihen von Firmen in aller Welt. Der zweite setzt ausschließlich auf Unternehmensanleihen aus Europa. Und wer auch noch Gold in ETF-Form beimischen will, für den gibt's auch ein Produkt. Da könnte man sich zum Beispiel den EUWAX Gold 2 anschauen. Und wie immer packen wir euch die Wertpapierkennnummern in die Shownotes, damit ihr die dann auch alle findet bei euren Brokern.
können wir endlich los.
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Eines verbindet uns ja, lieber Philipp, obwohl wir 6400 Kilometer voneinander
nicht
entfernt
sind. Nicht nur eins, Lauri, nicht nur eins.
Das stimmt. Ja, es gibt so viele Sachen, die uns verbindet. Ich meine jetzt aber nicht unbedingt unser jugendliches Aussehen zum Beispiel, sondern dass wir beide bei Lidl einkaufen.
Ah, okay, stimmt. Aber also in Deutschland macht das ja irgendwie noch Sinn. Aber du in New York bei Lidl?
Ja gut, die Preise, die sind unschlagbar. Das ist das eine. Und es gibt auch deutsche Brötchen und deutsches Brot. Und das vermisse ich hier schon echt häufig. Von daher gehe ich wirklich gern zum Lidl. Aber auf die scheinen die Amerikaner jetzt eher weniger zu stehen. Noch ist Lidl ein relativ kleiner Player hier. Ja, die expandieren hier schon. Aber bei den Giganten wie jetzt Walmart und Co. ist das natürlich schwierig. Es gibt aber auch andere, naja, ebenfalls sowas wie ja Supermärkte, die kräftig Kunden gewinnen gerade. Nämlich die Convenience Stores. Also sozusagen der kleine Späti nebenan, in dem es dann oft ein bisschen teurer ist und das Sortiment jetzt auch nicht ganz so üppig ist.
Ich bin immer noch so ein bisschen schockiert, dass du ausgerechnet wegen der Brötchen zu Lidl gehst. Aber
ja, zu Recht.
Gut, bei dir in den USA mag das ja alles irgendwie ja Sinn machen. Und da sind es wahrscheinlich auch ja doch etwas mehr als kleine Spätis, muss man sagen, diese Ketten der Convenience Stores. Es gibt ja zum Beispiel 7-Eleven, den kennen ja viele, oder auch die Speedway-Tankstellen. Das Magazin Barron's, das hat jetzt ganz interessante Zahlen veröffentlicht. Die zeigen nämlich, dass die Besuche in diesen Convenience Stores gegenüber dem Vorpandemie-Niveau kräftig zugelegt haben. Bei Ketten wie Quicktrip oder Maverick im vergangenen Jahr zum Beispiel um mehr als 50%. Und diesen Trend könntet ihr euch als Anleger eben auch zunutze machen, denn viele der Betreiberfirmen dieser ja, Späti-Ketten, die sind börsennotiert.
Ja, aber kommen wir erstmal zu den Gründen für diesen steigenden Besuchereffekt. Analysten, die führen das nämlich auf die Strategie der Stores zurück, zunehmend eigene Snacks und Getränke anzubieten, also beispielsweise eigene Sandwiches oder selbstgebackene Pizza und guten Kaffee. Das klingt jetzt erstmal simpel, führt aber eben dazu, dass Kunden aus Bequemlichkeit dann Teile ihres regulären Einkaufs eben in diese Convenience Stores verlagern. Also in der Zeit, in der ich jetzt beispielsweise auf das frische Sandwich warte, hole ich mir einfach noch eine Schokolade oder eben eine Cola aus dem Regal. Ja, und genau da werden ja eben die Gewinne erzielt.
Ja, die Amis einkaufen wegen der Pizza im Späti. Womit die Kunden gelockt werden, das ist nach je nach Unternehmen auch ganz unterschiedlich. Zu Wawa gehen die Menschen, hast du mir zumindest erzählt, wegen der frischen Hoagies. Die sehen aus wie Sandwiches von Subway. Bei 7-Eleven schauen die Kunden auf ja einen Big Gulp vorbei, also riesengroße Becher mit Soda. Und das Unternehmen Buc-ee's soll angeblich über, Zitat, die saubersten Toiletten in Amerika verfügen. Tja, ist sicher auch ein guter Grund, um dort mal einzukaufen.
Ja, von denen gibt's ja tatsächlich wenig, leider. Aber gegenüber Barron's, da rufen Analysten auch deswegen sogar schon ein goldenes Zeitalter für Convenience-Stores aus. Bei manchen Unternehmen, da hat sich das bereits in der Kursentwicklung niedergeschlagen. Klar, bei anderen noch nicht. Die Aktie von Casey's beispielsweise, die lief zuletzt richtig gut. Seit Jahresbeginn, da legte das Papier um mehr als 15% zu und Analysten raten im Schnitt auch immer noch zum Kauf. Das Unternehmen, das ist vor allem im Mittleren Westen verbreitet, betreibt dort zum Beispiel auch Tankstellen und es ist eben vor allem für seine frische Pizza bekannt. Manche sagen sogar, es sei die beste Pizza im ganzen Land.
Die beste Pizza aus der Tankstelle irgendwo In Kansas. Durchwachsener lief es zuletzt für die Aktie von 7&i Holdings. Das ist die japanische Betreiberfirma der 7-Eleven Stores. Wobei auch da seit Jahresbeginn ein Plus von immerhin 14% steht. Und auch hier haben die meisten Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen. In der Spitze sehen sie ein Kurspotenzial von 19%. Und wenn ihr euch für den Bereich interessiert, könnt sich auch ein Blick auf Alimentation Couche-Tard lohnen. Die betreiben gleich mehrere Ketten oder aber auch auf den Tankstellenbetreiber Murphy USA. So über eine Kette haben wir jetzt aber noch nicht gesprochen. Whole Foods, also da, wo es auch was Vernünftiges zu essen gibt. Was ist mit denen?
Ja, boah, mir persönlich zu teuer. Außerdem finde ich es ein bisschen spooky, dass du dort mit deiner Handfläche bezahlen sollst. Also die legt man dann da auf den Scanner und dann wird der Betrag vom Amazon-Konto abgebucht, weil Whole Foods ja zum Online-Giganten gehört. Ja, und ich glaube, damit ist die Aktie eben auch eher keine, denn eine Amazon-Aktie jetzt nur wegen des Supermarktgeschäfts zu kaufen, ich weiß nicht.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Also schickt uns doch einfach eine E-Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns einfach hier eine Bewertung im Podcast-Player. Oliver hat uns geschrieben, weil er den Job erledigt hat, den eigentlich du hättest machen müssen, lieber Laurin. Okay. Nämlich die Donuts von Krispy Kreme, die es ja bald auch bei McDonald's geben wird, zu testen. Und Oliver schreibt, ich zitiere mal eben, meine persönliche Empfehlung ans Team: Finger weg von Krispy Kreme. Im Ernst, die machen mit Abstand die besten Donuts. Es besteht eine ernsthafte Suchtgefahr direkt nach dem ersten Verzehr. Die benötigen eigentlich einen Warnhinweis auf ihren Verpackungen, analog der Tabakindustrie. Das schreibt zumindest Oliver. Ja, gut, dass wenigstens er seiner Verantwortung gerecht wird, im Gegensatz zu einigen US-Korrespondenten. Er beruhigt dann aber auch, ich zitiere nochmal, das einzig Gute, dass sie nicht in Deutschland gibt und alle anderen Donutketten nach dem einmaligen Genuss bereits uninteressant geworden sind, ist die Gesundheit zumindest in diesem Punkt gerettet. Also Laurin, als guter Journalist brauchen wir natürlich für solche brisanten Infos mindestens zwei Quellen, daher ab mit dir zu Krispy Kreme.
Gut, ich hab's verstanden. Ich werde es auf jeden Fall tun und ein guter Journalist betreibt ja auch erstmal Recherche und ich habe schon mal nachgeschaut. Es gibt ja auf jeden Fall eine Filiale um die Ecke in Harlem, die sogar abends bis 10 Uhr auf hat. Also ja, so ein kleiner abendlicher Snack, ja, so ein Donut, den wird es hier bestimmt mal geben demnächst und ich werde selbstverständlich drüber berichten. Allerdings nicht mehr diese Woche, denn morgen sind die Börsen zu und auch AAA macht Karfreitagspause. Damit euch nicht langweilig wird, haben wir aber noch einen Tipp parat. Ihr könnt mal bei unseren Weltkollegen von Das bringt der Tag reinhören, in dem täglichen News-Podcast. Da geht es heute nämlich um ein Wirtschaftsthema. Unser Kollege Carsten Seibel, der berichtet dort, ob das Arbeitszeitmodell künftig von 35 und 40 Stunden Arbeit pro Woche wählen zu können, dann bald auch in anderen Branchen Schule machen wird. Ihr habt es bestimmt gehört, die Lokführer, die haben genau das ja erkämpft. Und da solltet ihr unbedingt reinhören. Gibt's auch überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und am Samstag sind wir dann natürlich wieder da, beziehungsweise nicht wir, sondern Holger und Nando. Die haben Erik Potzuweit, den Gründer und CEO von Scalable Capital, zu Gast. Er hat für uns die rund 1 Million Depots seiner Kunden gescannt, die beliebtesten Aktien, die angesagtesten Sparpläne und wie steht's um das FOMO-Phänomen beim deutschen Sparer. Ja, das wird er uns hoffentlich alles erklären. Außerdem diskutieren wir über die Kritik an den Neo-Brokern und übermitteln auch einen großen Wunsch der AAA-Community. Da darf man gespannt sein. Und durch seinen Einblick in die Transaktionen der Anleger kann Erik, so hofft es zumindest Nando, auch verraten, ob wir eben eine gefährliche Überhitzung haben oder die Rallye noch weitergeht. Ihr merkt, das solltet ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und wir hören uns dann am Samstag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.